Recht herzlich zur Session über künstliche Intelligenz und komplementäre Mensch-Roboter-Kollaboration. Und genau, wir befinden uns jetzt in Teil 1 der Session 5. Das heißt, hier wird es jetzt erstmal um das Projekt KIMEGE, KI-Mensch-Gesellschaft gehen. Mein Name ist Michael Heinlein, mein Kollege Norbert Huchler ist auch dabei. Wir leiten dieses Projekt und wir haben uns Expertinnen und Experten dazugeladen, die in dem Projekt beteiligt sind und möchten mit Ihnen heute in die Diskussion starten. Ich würde zunächst einen kurzen Überblick geben über das Projekt. Worum geht's da? Was sind die zentralen Fragestellungen? Wie wird es umgesetzt? Dann starten wir in die Diskussionsrunde mit unseren Expertinnen und Experten. Und wenn es gut läuft, haben wir am Schluss noch Zeit, um Fragen aus dem Chat aufzugreifen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben an einzelne Personen oder allgemein, schreiben Sie die bitte gerne in den Chat. So, dann teile ich an dieser Stelle meinen Bildschirm, sodass Sie alle die Präsentation sehen. Ich hoffe, das ist auch der Fall. So, zunächst zum Projektvorhaben an sich. Das Projekt KI-Mensch-Gesellschaft, der Langtitel lautet den Wandel des Mensch-Technik-Verhältnisses durch künstliche Intelligenz ganzheitlich verstehen und bewerten, wird durch das BMBF gefördert und vom DLR-Projektträger betreut. Die Projektlaufzeit ist von Dezember 2020 bis November 2022, das heißt, wir befinden uns im ersten Drittel des Projekts und sind quasi über die Startphase hinaus und gerade dabei, uns den empirischen Studien und den Expertisen zu widmen. Das Ganze, das habe ich vorher auch schon erzählt, ist ein interdisziplinärer Ansatz. Das heißt, wir versammeln verschiedene sozial- und geisteswissenschaftliche Perspektiven aus der Soziologie, der Philosophie, der Ethik, den Gender Studies, der Politikwissenschaft und der Rechtswissenschaft, um sozusagen ein inhaltlich und methodisch ganzheitliches und auch multiperspektivisches Forschungsvorhaben umzusetzen. Genau,
also es geht um ein inhaltlich und methodisch ganzheitliches und multiperspektivisches Forschungsvorhaben, um eben die gesellschaftlichen Folgen und Wirkungen von KI aus vielen unterschiedlichen Disziplinen zu verstehen und eben auch Gestaltungschancen und Optionen zu identifizieren. Jetzt muss ich wieder hierhin. Die Fragestellungen, denen wir uns widmen, gut, das hat natürlich alles was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Auf der einen Seite stehen die Potenziale, also was sind das überhaupt für Potenziale, wo zeigen sich die, aber eben auch die Risiken. Ja? Und zwar bezogen auf den Menschen als soziales Wesen, auf das Verhältnis des Menschen zur Technik und auf die gesellschaftlichen Strukturen und Ordnungen. Also ein dezidiert gesellschaftstheoretischer Blick. Wir machen das anhand bestimmter Teilbereiche, Oberbegriffe, Handlungsfelder der Gesellschaft. Es geht einerseits um Macht, Herrschaft und Kontrolle. Also wer kontrolliert eigentlich die KI-Entwicklung und auf welche Weise kontrolliert KI wiederum den Menschen? Wie verschieben sich da Macht- und Herrschaftsverhältnisse? Was hat KI für Folgen, für Ungleichheiten und welche Unterschiede gibt es zum Beispiel zwischen Mensch und KI in systematischer Hinsicht? Welche neuen Risiken entstehen? Wie ist das Wissen über KI verteilt? Welche Akteure agieren in diesem KI-Diskurs? Und wie lässt sich dieser Wandel als Innovationsprozess beschreiben und welche Zukunft entstehen da eigentlich? Das hängen dann natürlich eine Reihe von weiteren Fragestellungen und Konkretisierungen drunter. Was sind die Grenzen der Automatisierung? Was heißt es überhaupt KI als Verheißung? Wie schaut das Mensch-Technik-Verhältnis aus unter Bedingungen von künstlicher Intelligenz? Was hat das für Folgen für Demokratie und politische Teilhabe? Das sind jetzt sozusagen nur Ausschnitte aus den vielen verschiedenen Fragestellungen, die wir in diesem Projekt beleuchten und zusammenführen. Das Ganze geschieht anhand einerseits von empirischen Fallstudien zur Praxis von KI. Wir schauen uns da KI in der Sachbearbeitung genauer an und KI in der Medizin, also Roboterchirurgie an der Stelle. Dann haben wir qualitative Expertinnen-Interviews. Da wollen wir herausfinden, welche realistischen Entwicklungsszenarien gibt es denn eigentlich für KI jenseits dieser utopischen oder dystopischen Diskurse. Wie werden denn diese Szenarien bewertet und die Folgen, wie werden die bewertet und welche Möglichkeiten der Einbettung und der Normierung gibt es denn aus Expertinnen-Sicht für die KI? Wir haben dann ein quantitatives Survey, da geht es um die individuelle und gesellschaftliche Relevanz, um die Wahrnehmung und Aneignung von KI. Das Ganze wird durchgeführt an einem repräsentativen Sample mit Erwerbsbürgerinnen und wir konnten hier Frau Professor Sabine Pfeiffer gewinnen. Und wir haben 13 wissenschaftliche Expertisen, die sich um die gesellschaftlichen Wirkungen, Einbettungsmöglichkeiten, Chancen und Risiken von KI kümmern. Und wir sind ja sehr froh, sehr renommierte Personen gewonnen zu haben aus dem breiten Feld der Geistes- und Sozialwissenschaften. Und das Projekt setzt sozusagen die Klammer um diese ganzen Einzelteile, sodass die nicht unverbunden nebeneinander stehen. Die Ergebnisse sind einerseits ein realistischer Blick auf gesellschaftliche Potenziale, Grenzen und Risiken von KI. Dann wollen wir ein Thesenpapier entwerfen mit Kernaussagen zum Verhältnis Mensch-KI-Gesellschaft. Wir wollen eine sozialwissenschaftliche Wissensbasis generieren, die sich um Gestaltungs- und Einbettungsfragen von KI in gesellschaftliche Strukturen und Prozesse kümmert. Und wir wollen einen KI-Atlas zusammenstellen, der als Gestaltungs- und Reflexionsinstrument zu Fragen der gesellschaftlichen Einbettung und zu gesellschaftlichen Risiken von KI fungieren kann. Die GesprächspartnerInnen, die wir heute eingeladen haben, möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Das ist einmal die Frau Anna Beckers, die lehrt und forscht als Assistenzprofessorin für Privatrecht und Rechtsmethodik am Fachbereich Rechtswissenschaft in den Niederlanden an der Universität Maastricht. Und sie sagt, eine große Herausforderung ist der ungeklärte Akteurstatus und damit im Recht die Rechtspersönlichkeit von KI. Herzlich willkommen. Unser zweiter Gesprächspartner ist Herr Professor Hartmut Hirsch-Kreinsen. Er ist derzeit Research Fellow an der Sozialforschungsstelle Dortmund und war bis 2015 Professor für Wirtschafts- und Industriesoziologie an der TU Dortmund. Er sagt, werden die hochgesteckten KI-Erwartungen demnächst wieder, wie in der Vergangenheit schon öfters, abstürzen? Herzlich willkommen. Herr Professor Arne Manzeschke ist Professor für Anthropologie und Ethik für Gesundheitsberufe an der Evangelischen Hochschule Nürnberg und Präsident der Societas Ethica, der Europäischen Forschungsgesellschaft für Ethik. Und sein Statement lautet, wir Menschen konstruieren intelligente Maschinen, von denen wir derzeit nicht wissen, welchen Status wir ihnen geben wollen und welche Verpflichtungen uns daraus erwachsen. Herzlich willkommen. Herr Professor Stefan Selke lehrt Soziologie und gesellschaftlichen Wandel an der Hochschule Furtwangen und leitet dort als Forschungsprofessor für transformative und öffentliche Wissenschaft das Public Science Lab. Er sagt, wir sind noch nicht bereit für die Potenziale von KI. Herzlich willkommen. Und last but not least, mein Kollege Norbert Huchler und ich, wir beide forschen am ISF München zum Zusammenspiel von Mensch, Technik, Organisation und Gesellschaft und machen uns auch Gedanken darüber, wie die Arbeit im Wandel zukunftsfähig gestaltet werden kann. Und unser Statement an der Stelle lautet, die Wirkungen und Folgen von KI entfalten sich erst in der sozialen Praxis. Um dies zu verstehen, braucht es die Soziologie. So, dann sind wir eigentlich schon so weit, dass wir an der Stelle einsteigen können in die Diskussion. Moment, ich muss noch schnell die Bildschirmteilung aufheben. Meine erste Frage, also wir haben zwei Fragerunden. Die erste Fragerunde kümmert sich darum, Probleme zu identifizieren in bestimmten Bereichen. Und die zweite Fragerunde möchte Lösungsansätze skizzieren. Und meine erste Frage, die geht an Herrn Stefan Selke. Herr Selke, Sie sind ja im Projekt dabei und kümmern sich sozusagen um die Frage, was heißt es denn, KI als Verheißung? Welche Verheißungen erzeugt denn KI im gesellschaftlichen Resonanzraum? Und das wäre auch direkt meine erste Frage an Sie. Also welche unterschiedlichen Hoffnungen und Befürchtungen gibt es denn mit KI in der Gesellschaft? Sie müssten bitte noch Ihr Mikrofon einschalten.
Vielleicht beginne ich mal ganz kurz mit dem Stand der Arbeit, wo ich stehe. Ich habe jetzt ungefähr 22 Expertinnen befragt. Durchaus eine sehr gute Mischung von Mönch bis Science-Fiction-Autorin, von Design-Theoretiker bis Theaterintendant, von Anthropologe, der sich mit Animismus beschäftigt, bis hin zu Erzählforschern, um diesen Verheißungsbegriff ein bisschen zu fassen. Also was ich jetzt hier, wie ich hier antworten kann, ist ja eine Momentaufnahme, ein bisschen impressionistisch. Und die kurze Antwort wäre, also die allergrößte Erzählung ist eigentlich von KI eine Lösungserzählung, eine fortschrittseuphorische Lösungserzählung, die eine Sinnlücke schließt, die durch den Wegfall religiöser Erlösungserzählung entstanden sind. Also so würde ich im Moment den Sachverhalt anschauen. Das möchte ich vielleicht ein bisschen ausführen noch. Wir haben ja hier, müssen das ja hier auf den Punkt bringen. Also der Verheißungsbegriff, der ganz oft mit KI in Verbindung gebracht wird und der diese Hoffnungen praktisch symbolisiert und Erwartung, hat ja eine ganz klare heilsgeschichtliche Grundierung, also so eine endzeitliche Erlösungsperspektive, die daraus hervorgeht. Und da ist ein sehr sonderbarer Widerspruch, nämlich einerseits liegt ja dieses Heil, diese Erlösung außerhalb des Möglichen, gleichzeitig gilt aber KI als der große Möglichmacher, also als Optionengenerierer, als Optionenmaschine. Das kann ich jetzt alles gar nicht ausführen, also das geht hier von den Automatisierungsgewinnen, den Effizienzgewinnen und so weiter, bis hin zu den tollsten Möglichkeiten und Potenzialen eben und Versprechen. Und das Interessante daran ist, und ich glaube, das erklärt diese Resonanz von KI-Erzählungen, dass man das tatsächlich nicht in dieses Passepartout, wie sie es auch eingeführt haben, da muss ich ein bisschen widersprechen, Potenziale und Risiken, Chancen und Risiken pressen kann, Utopie und Dystopie, sondern gerade dieser Verheißungscharakter ist viel, viel opaker und ist nicht so einfach zuzuordnen. Und da ist eben viel Raum für Interpretation, so könnte man sagen, viel Raum für Latenz, für neue assoziative Fortschrittserzählungen. Und immer wenn diese Assoziationsmöglichkeiten vorhanden sind, da sind und an ein Phänomen praktisch geheftet werden können, dann entsteht eine große Bandbreite von Perspektiven. Was schon auffällt, ist, dass diese Sinnlücke, also das ist praktisch eine religionssoziologische Antwort, die ich hier gebe, so eine Art Gottesersatz ist, so könnte man sagen, und dass das verbunden ist ganz oft mit so einer Art Götzendienst vielleicht und übertriebenen Ehrbietung, also so eine Art Idolatrie. Ja. Und ich würde sagen, das ist mein Zwischenfazit an dieser Stelle, dass die Resonanz auf KI so stark ist, weil es doch einen substanziell neuen Religionsbegriff schafft, wo das Substanzielle von Religion in was Funktionales gibt oder irgendwie in der Wechselwirkung steht. Und das ist total faszinierend. Also wenn man dieses Wechselspiel sich betrachtet zwischen dem Substanziellen und dem Funktionalen, dann gibt es eben ganz viele Verknüpfungsmöglichkeiten und Assoziationsmöglichkeiten. Und ich glaube, das erklärt ein bisschen, warum das so einschlägt, warum das so eine große Resonanz hat, KI-Erzählung.
Ja, vielen Dank und auch danke für den Hinweis, dass sich KI sozusagen dieser Dichotomisierung entzieht, ja, dass wir so einen opaken, teils wahrscheinlich auch amorphen Raum vorfinden, der ja eine Sinnlücke sozusagen adressiert, die ganz auf unterschiedliche Art und Weise gefüllt werden kann. Und Hermann Zeschke, hat denn das auch Folgen für das Mensch-Technik-Verhältnis? Weil Mensch und Technik kann man sich ja auch erstmal so als dichotomisch getrennt irgendwie vorstellen. Und KI mit, ja klar, mit dem Anspruch, irgendwie intelligent zu sein in irgendeiner Art und Weise, autonom zu handeln, was immer das dann auch heißt in diesem Kontext, hat mit Sicherheit auch Folgen dafür, welche Menschen- und Technikbilder sich in diesem Verhältnis ausbilden.
Ja, mit Sicherheit. Und erstmal schönen guten Tag in die Runde. Vielleicht können wir uns daran klar machen, dass wir sagen müssen, bisher haben wir Werkzeuge, Apparate, Automaten, Maschinen gebaut, die in einer rein instrumentellen Verfügbarkeit, Verfügung durch den Menschen standen. Auch Automaten haben, wer mal versucht, eine Bahnkarte zu beziehen, ein gewisses Eigenleben. Aber dieses Eigenleben und diese Eigenständigkeit ist doch ganz klar unter der Zielvorgabe des Menschen und eben vom Menschen wohl definiert. Mit KI haben wir jetzt eine Technik, auch in der schwachen Variante, die zwar nach wie vor menschlichen Zielen dienen soll, aber die Art und Weise, wie sie diese Ziele erreicht, ist nicht mehr fest vom Menschen definiert. Und da entsteht jetzt ein Freiheitsraum, der auf der einen Seite klassische Verantwortungsfragen aufwirft, wer ist eigentlich verantwortlich, wenn hier irgendetwas passiert. Wir kennen das aus der ganzen Debatte um den automatisierten Verkehr. Ich glaube aber, dass wir noch einen Schritt weiter denken müssen, und das ist das, was mich vor allen Dingen interessiert. Wie wollen wir eigentlich eine Technik mit solchen Freiheitsgraden verstehen? Als was wollen wir das ansehen? Es ist eben kein Werkzeug, kein Instrument, kein Automat mehr. Aber was ist es dann? Und diese Frage können wir nur selber geben, indem wir eben konstruieren. Und diese Unklarheit hinsichtlich des Status von KI gilt umso mehr, als ja KI jetzt in immer mehr Bereichen eingesetzt wird. Zur Berechnung von Risiken, zur Unterstützung von Entscheidungen oder zum Auffinden von Mustern. Und sie ist da sehr leistungsfähig in vielen Bereichen. Und wir sind dankbar für die Ergebnisse, die sie uns liefert. Gleichzeitig ist uns aber nicht klar, wie die KI zu eben dieser Empfehlung, zu dieser Entscheidung oder zu diesem Risiko kommt. Aber wir werden immer abhängiger von diesen Berechnungen und müssen damit lebenspraktisch umgehen. Und das wäre eben mein Anspruch, wir müssen auch theoretisch verstehen, was da eigentlich passiert. Denn in der Art und Weise, wie eben diese KI hier immer mehr Raum greift, verändert sich auch unser menschliches Selbst- und Weltverhältnis. Also zentrale Konzepte wie Freiheit, Entscheidung, Handlung, Verantwortung, die wir bisher vor allem oder ausschließlich dem Menschen als dem moralischen Subjekt zugeschrieben haben, verbleiben jetzt nicht mehr alleine beim Menschen. Man kann natürlich auf den ersten Blick sagen, das ist auch sprachliche Unsauberkeit, dass wir sozusagen diese menschlichen Konzepte jetzt auf Maschinen übertragen. Aber wir haben ja noch keine anderen Begriffe und auch noch kein anderes Konzept. Insofern arbeiten wir mit so einer permanenten Analogisierung, die einerseits unsauber ist, die aber uns wenigstens noch annähernd verstehen hilft. Zusammengefasst können wir sagen, wir entwickeln Maschinen, die weitreichenden Einfluss auf unsere Lebensweise haben werden oder auch jetzt schon haben, von deren Berechnungen wir zunehmend abhängig werden, ohne genau zu verstehen, was da auf welche Weise uns eigentlich bestimmt wird. Das müsste uns umbringen.
Vielen Dank. Ich glaube, wir können den Ball dann gleich an die Frau Beckers weiterspielen. Das müsste ja auch die Rechtswissenschaft beunruhigen, oder?
Ja, das ist ein sehr schöner Übergang von Herrn Manzeschke. Das Unbehagen in der Rechtswissenschaft gibt es eben auch, was KI betrifft. Und ich hatte das ja im Eingangsstatement auch gesagt, dass eine der Schwierigkeiten eben der unklare Akteursstatus ist von KI. Und jetzt könnte man auch sagen, da gibt es ein theoretisches Interesse, dass man das versteht, aber es ist tatsächlich in der Rechtswissenschaft, die Rechtswissenschaft auch und vor allem die Rechtspraxis dann eben auch als Entscheidungssystem, hat das ganz, ganz praktische Relevanz. Und der Grund ist, relativ einfach gesagt, im Recht können Rechte und Pflichten nur Akteuren gegeben, also Akteuren, die das Recht anerkennt. Und das haben Maschinen eben nicht. Das heißt, wenn ich Rechte und Pflichten, und wir beschäftigen uns eben besonders auch mit der Haftung, habe für Maschinen, dann muss ich das immer zurechnen auf den Menschen. Also ganz plakativ gesagt ist es so, für reines Maschinenverhalten wird nicht gehaftet. Und das ist natürlich relativ groß. Das kommt im Alltag, wenn Sie jetzt sagen, ja wieso, das sehe ich doch gar nicht. Das Recht funktioniert doch immer. Das Recht funktioniert entweder dadurch, dass es bestimmte Fiktionen etabliert, eben sagt, wir rechnen das jetzt dem Menschen zu und sagen, für diese Maschine haben bestimmte Menschen, entweder haben sie Pflichten, oder es gibt eben besondere Sonderfälle, jetzt der Straßenverkehr, der immer so schön diskutiert wird, auch im autonomen Fahren. Das ist eben eigentlich die Ausnahme, dass es da eben ein etabliertes System gibt, nach dem einfach gehaftet wird, unabhängig davon, ob ich eine Pflicht verletze. Da kann ich sehr gut an Herrn Manzeschke anschließen, dass viel von dem, was das Recht eben entwickelt hat und diesen Akteursstatus umgangen hat, sehr stark mit diesen automatisierten Systemen ist, wo das noch einfach nicht sehr deutlich wird, dass das Zuschreibungstechniken sind oder dass wir hier bestimmte Haftungssysteme aufbauen, die einfach unabhängig von Pflichten sind. Und wenn eben die KI immer autonomer wird, wird das eben immer schwieriger. Und dann gibt es einfach das, was so auch gerade in der Rechtswissenschaft diskutiert wird, im Grunde die Schwierigkeit, dass ich dann für autonome Systeme, die sehr weit weg sind von der eigentlichen menschlichen Entscheidung, die eben die Pflichtverletzung darstellen kann, dann eben keine Haftung mehr habe. Und das ist eine der großen Schwierigkeiten und der Grund eben liegt, der tiefere Grund darin, liegt eben daran, dass die Rechte und Pflichten grundsätzlich an den Akteursstatus geknüpft sind. Also deswegen muss sich das Recht auch genauso Gedanken machen, wie man den Akteursstatus versteht. Ich werde nachher noch mal kurz darauf eingehen, was für Ideen dabei sind und was wir auch in unserem Projekt dazu für Ideen ausarbeiten wollen.
Vielen Dank. Genau, wir sind jetzt erstmal dabei, sozusagen Probleme zu identifizieren. Sie können auch gerne im Chat Fragen stellen und mitdiskutieren. Das werden wir am Schluss dann aufgreifen. Und jetzt hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dieser Akteursstatus. Was ist denn KI? In welcher Relation steht denn KI zum Menschen? Und ich würde die Frage gerne jetzt auf den Bereich der Arbeit mal übertragen und meinen Kollegen Norbert Huchler fragen. Welche Folgen hat denn KI für Arbeit? Also was kann man denn da sehen, wenn man sich zum Beispiel Qualifizierung anschaut oder Berufe oder auch ganz konkrete Arbeitsprozesse?
Ja, also ich muss damit zwei verschiedenen Sachen antworten. Also die, Die klassische Antwort wäre zu sagen, es kommt darauf an, wie wir die Technologien etablieren und installieren, also in die Arbeit integrieren. Also lernförderlich oder dequalifizierend, Handlungsraum einengend oder nicht. Also es kommt sozusagen darauf an, wie wir die Technologien in die Arbeit bringen. Das Zweite ist aber das, was jetzt diskutiert wurde. Was verändert sich denn speziell durch KI? Wie unterscheidet sich diese Technologie von anderen? Und dann würde ich sagen, ja klar, die Technologie übernimmt jetzt Tätigkeiten, die wir vormals nicht in den Bereich der Werkzeuge oder Automatisierung gesetzt haben. Komplexe Tätigkeiten, koordinierende Tätigkeiten und so weiter, die wir als höherwertige Tätigkeiten auch bezeichnet haben. Und ich denke, wir müssen dort, also zum einen muss man sich dann genau anschauen, wie findet denn eine neue Arbeitsverteilung, Kompetenzzuteilung zwischen Mensch und Technik statt? Und ich glaube, wir müssen entsprechende Formen entwickeln, wie wir mit komplexen, also solchen neuen Werkzeugen umgehen. Also mit komplexen Systemen kommen wir ja zurecht. Also Luftverkehr zum Beispiel, ein super komplexes System und dessen Auswirkungen und Haftungsfragen. Jetzt wird aber dieses System nicht nur ein Wirkungssystem, sondern auch ein Akteur, also sozusagen ein Werkzeug oder macht etwas zum Teil eigenständig. Und da müssen wir über lernen, wie wir mit diesen Werkzeugen, mit dieser Hybridität im Handeln zwischen Mensch und Technik umgehen. Aber ich denke, ich bin da relativ zuversichtlich, dass wir eine Übergangsphase haben, wo wir lernen, diese Technologie so einzuhegen, wie wir das mit anderen Technologien auch gemacht haben und sie tatsächlich ein Stück weit entzaubern und diese Fragen, die wir uns jetzt stellen, später als normal eingenordet sozusagen sehen. Das Schwierige ist nur, wie gestalten wir diese Übergangsphase? Machen wir in dieser Übergangsphase, bis wir gelernt haben, mit der Technologie gesellschaftlich und individuell umzugehen, machen wir da hoffentlich keine zu großen Fehler, sondern gestalten diese möglichst produktiv und reibungsfrei.
Ja, vielen Dank. Herr Hirsch-Kreinsen, Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement ja schon sozusagen die historische Perspektive ein bisschen aufgemacht. Also scheitert es wieder, also das verweist ja auch darauf, es gab schon mal andere Phasen der Technikentwicklung. Welche Phasen oder auch Ähnlichkeiten zeigen sich denn in der KI-Entwicklung in Deutschland im Vergleich zu anderen technologischen Innovationen? Müssen bitte Ihr Mikrofon einschalten.
Sorry. Als erste Bemerkung, da möchte ich ein Stück weit an den vorhin diskutierten Begriff der Verheißung ein Stück weit anknüpfen. Also die KI, sagen wir mal Dynamik und der Diskurs über KI unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht eigentlich nicht, jetzt technikhistorisch oder auch innovationshistorisch gesprochen, von den Verläufen und den Diskursen über andere Technologien. Also ob das jetzt Atomenergie war oder ob das Mikroelektronik in den 70er, 80er Jahren beispielsweise war und so weiter und so weiter. Das sind Technologieentwicklungen, mit denen sich nicht nur in technologischer Hinsicht gewissermaßen neue Perspektiven eröffnen sollten, so die Argumente und die Diskurse oder auch weitreichende neue ökonomische Effekte ergeben sollten, bis hin zu, sagen wir mal, technikutopischen Perspektiven im Sinne einer besseren Gesellschaft, die durch diese Technologie erreicht werden soll. Also da fügt sich irgendwo auch der vergangene und gegenwärtige Diskurs über künstliche Intelligenz durchaus ein. Also der geht relativ weit im Hinblick auf sozusagen gesellschaftliche Verheißungen oder gesellschaftliche Utopien, Lösungsfähigkeiten für gesellschaftliche Herausforderungen und so weiter und so weiter. Das brauche ich nicht auszuführen. Da passt sicherlich KI hinein. Der zweite Punkt, den man aber hervorheben muss, ist, dass andererseits eben die KI-Entwicklung, die ja jetzt ungefähr so reichlich 70 Jahre läuft, oder 75 Jahre, sich doch von den anderen Technologieverläufen ganz generell deutlich unterscheiden. Wir haben da, und das wissen wahrscheinlich viele von Ihnen, auf und ab von Erwartungen, von Entwicklungsschüben, von Enttäuschungen, von Finanzierung bricht ab, die wissenschaftliche Community verschwindet irgendwo von der Bildfläche. Also es wird beispielsweise mindestens von zwei sogenannten AI-Wintern gesprochen. der erste Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, nachdem die großen damaligen, vor allem aus den USA kommen, Versprechungen über den General Problem Solver, also sozusagen das KI-System, was schon fast menschenähnlich sein sollte, abgestürzt sind. Das funktionierte ganz schlicht nicht. Und wir haben, und das traf dann auch die bundesrepublikanische Entwicklung Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre, eine ähnliche Absturzphase als sozusagen der Versuch in den 1980er Jahren basiert auf sozusagen business-basierten, symbolbasierten Systemen, Expertensysteme kommerziell anzuwenden. Das war so der Versuch, eine kommerzielle Perspektive zu öffnen, auch sozusagen irgendwo nicht überzeugend, warum abgestürzt ist. Das heißt, wir hatten Phasen auf und ab, wir hatten Erwartungen und riesige Enttäuschungen und sind jetzt in einer Phase, das wäre der dritte Punkt, wo ganz offensichtlich, sagen wir mal so ganz vorsichtig, die letzten reichlich 10 Jahre doch mit der KI sich erneute Riesen, weitgehende Verheißungen, Erwartungen verbinden und es spricht vieles momentan einerseits dazu, dafür, dass gewissermaßen diese Erwartungen nicht so ganz aus der Luft gegriffen sind und nicht reine Hirngespinste, das hat mit der technologischen Entwicklung sehr, sehr stark zu tun, aber das hat natürlich auch was mit den Akteuren und der Akteurskonstellation der Beteiligten zu tun, die an dieser Entwicklung im Unterschied zu den früheren Phasen massiv interessiert sind. Also momentan haben wir eine Perspektive, wo durchaus so eine geradlinige Entwicklung möglicherweise zu prognostizieren ist, im Hinblick eben auf steigende Autonomie, auf neue sozusagen Verhältnisse zwischen sozialen Strukturen einerseits und der Technologie und ihren Möglichkeiten andererseits. Aber ich denke, da stehen nach wie vor eine Reihe von Fragen im Raum, die wir systematisch diskutieren müssen. Die klingen so ein bisschen in dem Gesamtprojekt an. Wir müssen fragen, gibt es Grenzen? Wo liegen beispielsweise Widersprüche im Hinblick auf sozusagen die Nutzung autonomer Systeme? Produzieren diese Systeme nicht selbst Widersprüche, die nicht beherrschbar sind und daher auch Grenzen gleichzeitig zeichnen? Was sind die Kosten dieser Systeme und was heißt dann hier gesellschaftspolitische und ethische Bewertung dieser Systeme? Das sind alles offene Fragen und ich bin keineswegs, daher auch mein Eingangsstatement, keineswegs so optimistisch, dass wir nicht irgendwann wieder in ein Tal gewissermaßen der Erwartungen und der KI-Entwicklung hineinmarschieren, welches dann seine Gründe hat in den Faktoren, die ich eben so ein bisschen angedeutet habe. Möglicherweise kommen weitere hinzu. Das sind alles offene Fragen, die wir systematisch diskutieren müssen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich denke, die erste Runde hat jetzt schon gezeigt, es sind viele Fragen offen, aber gleichzeitig ist klar, dass KI uns auch vor viele neue Herausforderungen stellt, denen wir in irgendeiner Weise begegnen müssen. Und Herr Selke, Sie haben ja das Bild eines sehr polyvalenten, zum Teil auch ambivalenten, sehr, sage ich, opaken Diskurses gezeichnet. Wie kann es denn gelingen, diese unterschiedlichen Perspektiven und Bilder produktiv aufeinander zu beziehen? Auf welche Weise wäre es denn überhaupt produktiv?
Ich könnte jetzt sagen, dass ich Ihrem Eingangsstatement zustimme, wir brauchen Soziologie. KI und Soziologie hat ja die Gemeinsamkeit der Mustererkennungsfähigkeit. Und das ist auch schon im Kurzen die Antwort. Also wir haben einen sehr fragmentarischen Raum der Erzählung, der Zukunftserzählung über KI im Moment. Und darin Muster zu erkennen, das ist ja schon mal der erste Schritt, und das transparent zu machen und diese Fragmente dann auch zu verbinden. Es ist ganz interessant, dass man über KI nachdenkt und mit Menschen spricht, dass wir kein Bild von KI haben. Wir haben also Erzählung, aber kein wirkliches Bild, keine Metapher, die das fassen kann. Man kann es dann nur sehr, sehr abstrakt mit so Netzwerken oder manchmal zeigt man Roboter und so weiter darstellen. Das ist also auch schon mal als Ausgangspunkt ganz interessant. Wenn man sich diesen Wissensraum, wie ich das nenne, oder diesen Erzählraum über KI anschaut, und das ist im Moment mein Zwischenfazit, dann springen mich 4 verschiedene Dinge an. Das eine sind, da gibt es sowas wie Gravitationszentren, so nenne ich das. Das sind die Erzählungen über die Potenziale, die Leistungen, also im engeren Sinne diesen Verheißungscharakter von KI. Dann haben wir aber auch schwarze Löcher in diesem Wissensraum über KI, Dinge, die nicht angesprochen werden. Also die materielle Basis von KI zum Beispiel, Ungleichheit neuer, auch im planetarischen Maßstab zum Beispiel, die durch KI, Sie haben auch das Thema Arbeit angesprochen, ja, oder auch sowas wie Animismus als Wirkungsprinzip. Also das sind Dinge, die werden äußerst selten thematisiert, also Gravitationszentren einerseits, schwarze Löcher andererseits. Dann haben wir aber auch sowas wie, und das ist eben dieser quasi religiöse Charakter, hypnotisch redundante Glaubenssätze, so eine Art Liturgie, also positiv besetzte Botschaften von Smartness, von Disruptivität bis hin zu Hybris. Und last but not least, das vierte Muster, das ich erkenne, das wären Blasen der Banalität. Also wo sich Dinge wiederholen auf eine sehr banale Form, also gerade auch dann, wenn es um Effekte nur geht oder auch in Richtung Superintelligenzdiskussion. Und die Aufgabe wäre jetzt für eine Art von öffentlicher Soziologie, wie ich das versuche, ist, diese ganz unterschiedlichen Erzählstränge zumindest erstmal transparent zu machen, dann aber vielleicht auch produktiv zu verbinden. Weil ich glaube, wir dürfen es eben nicht zulassen, dass KI und so holzschnittsartige Dichotomien einfach nur reingepresst wird. Da geht viel verloren von Komplexität und dann aber auch von Steuerungsmöglichkeiten. Das ist eigentlich der Punkt. Und es geht auch viel verloren von Pluralismus, von Erkenntniswegen und Formen über KI. Also wir sollten das alles zulassen, bis hin, ich sage das jetzt ganz bewusst, auch wenn das Glatteis ist, bis hin zu esoterischen Erzählungen, ja, also oder eben auch fiktionalen Erzählungen. Das war nochmal ein großer Unterschied, weil all das hilft uns KI oder die Konflikte, die mit KI möglicherweise verborgen sind, als regulativ zu begreifen. Und nur so können wir es dann tatsächlich auch gesellschaftlich gestalten. Das ist ja jetzt hier auch mehrfach angeklungen, dass da ein Korridor noch vorhanden ist und dass wir den nutzen müssen. Aber dazu müssen wir auch diese unterschiedlichen Erzählungen verstehen und KI auch ein bisschen als Weltspiegel unserer Epoche betrachten und es als große Chance und nicht als Bedrohung sehen. Also wir haben die Chance, unsere Epoche zeitgeschichtlich besser zu verstehen, die Stellung des Menschen, Sinnhaftigkeit und so weiter. Und viele unterschiedliche Perspektiven können da konvergieren. Und ich sehe das durchaus als was Produktives an. Und ich glaube, wir alle zusammen können da sehr viel dazu beitragen, aber auch dann eben gesellschaftlich, politisch Verantwortliche mit reinholen, diese KI-Zukunftserzählung auf einer anderen Komplexitätsstufe zu verstehen und dann auch zu behandeln.
Ja, vielen Dank. Hermann Zeschke, was kann denn die Ethik und die Technikphilosophie dazu beitragen, diese Fragmentierung von KI zu verstehen oder auch den Umgang mit den Folgen von KI, die ja in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen ja ganz andere sein können, damit besser umzugehen?
Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist es, dass wir lernen, die Fragen präziser zu formulieren. Also noch nicht Antworten zu suchen, sondern erstmal die Fragen zu generieren, die uns helfen, dieses Phänomen überhaupt besser zu verstehen. Und um diese Fragen zu generieren, ist es, glaube ich, auch sinnvoll, die ein bisschen zu sortieren und zu sagen, neben den klassisch materialethischen Fragestellungen, die so lauten, dürfen wir dieses, ist jenes erlaubt, ist das moralisch geboten oder so, davor das Vorfeld erstmal zu sondieren und zu sortieren, was für Fragen müssen wir eigentlich klären, um überhaupt an diese materialethischen Fragen ranzukommen. Und das heißt für mich eigentlich auch nochmal das, was wir eben schon besprochen haben, den Status von KI nochmal zu klären. Und das ist ja jetzt eben keine rein epistemologische Frage, was ist das für ein Gegenstand, sondern es ist eine Konstruktionsfrage, was wollen wir für eine KI haben? Von unseren Entscheidungen hängt ab, was für eine KI dabei rauskommen wird. Und in diese Konstruktionsentscheidungen gehen eben viele Dinge ein. Stefan Selter hat ja eben eine ganze Bandbreite an Faktoren oder Phänomenen beschrieben, die da eingehen und von denen wir genauer wissen sollten, was meinen wir eigentlich oder wie weit wollen wir denen im Rahmen einer Zuschreibung KI ist das und das Raum geben. Das sind Fragen, die sozusagen vor der eigentlichen ethischen Frage stehen. Und dann müssen wir fragen, wenn wir die KI konstruieren, was für theoretische Ansprüche haben wir an sie? Und was machen wir aber praktisch? Und was passiert dann faktisch? Das sind ja unterschiedliche Ebenen. Man kann ja eine Seite wollen, aber es kommt dann vielleicht auch was anderes raus. Das zu unterscheiden und zu beobachten, scheint mir ganz wichtig zu sein. Zweitens müssen wir uns klar machen, ganz grundsätzlich, das ist sozusagen Konstruktionsprinzip der KI, dass die Ergebnisse einer KI immer von den Daten abhängen, mit denen sie trainiert wird. Und wir haben alle schon von diesen rassistischen oder andersweitig diskriminierenden Algorithmen gehört, haben alle gesagt, dass wir das nicht wollen. Aber was wollen wir denn? Was betrachten wir als moralisch erstrebenswert? Und wie könnte man solche Daten generieren oder kontrollieren? Das scheint ja ein wesentlicher Punkt zu sein. Womit füttert man die KI? Und an dieser Stelle muss man, glaube ich, auch immer noch mal auf den Menschen zurückgehen und fragen, wer programmiert eigentlich welche KI, mit welchem Ziel und mit welchen Daten? Und darüber hinaus, wer hat überhaupt ein Interesse, dass diese ganzen Datenströme jetzt, sagen wir mal, relativ ungefiltert und frei genutzt werden können? Da ist meines Erachtens noch eine ganze Menge Diskussion nötig. Und das Problem an der Stelle ist natürlich, dass wir da auch zum Teil relativ wenig Auskunft kriegen, weil das Teil eines Geschäftsmodells ist, welche Daten wie verwendet werden. Und an der Stelle, meine ich, müssen wir die Dinge fürs Gesellschaftliche öffnen. Drittens müssen wir überlegen, welche Formen der Parallelkommunikation möglich und nötig sind, um die Eigenständigkeit von KI für uns Menschen dann doch noch in einem hinreichenden Maße verständlich zu machen. Also Stichwort Explainable AI. Und auch hier müssen wir nochmal überlegen, was für Erklärungen wollen wir eigentlich haben und mit welchen Erklärungen geben wir uns zufrieden.
Ja, ich glaube, an der Stelle kann man den Ball wieder sehr gut an Frau Beckers weiterspielen, weil all diese Fragen spielen natürlich eine ganz eklatante Rolle auch für das Rechtssystem. Und meine Frage an Sie wäre, wie könnte denn eine einigermaßen nachhaltige rechtliche Regulierung von oder Umgang mit KI und den Folgen im Rechtssystem ausschauen?
Ja, herzlichen Dank. Also bevor ich die Frage beantworte, würde ich mal auf die bisherigen Lösungen eingehen, die kommen, und dann gehe ich so auf die Idee ein, was ist an denen, funktioniert an denen nicht. Und da kann ich auch ganz gut auf die eine Frage im Kommentar im Chat eingehen. Weil natürlich ist eine, also im Recht eben, hatte ich gesagt, dass das große Problem die Verantwortungslücke, dass sich die Pflichten auf den Menschen
schaffst du das in zwei Minuten?
Muss. Und natürlich ist immer eine Lösung dann zu sagen, wir erweitern die Pflichten oder wir machen, was die Juristen nennen, eine Gefährdungshaftung. Ja, dass wir sagen, das sind einfach risikobehaftete Produkte, wenn ich KI benutze, und da muss eben eine Rechtsnorm gefunden werden. Das wird auch diskutiert. Also es ist natürlich so, ich habe das vorhin auch ein bisschen vereinfacht dargestellt, dass eben Hersteller von auch Bremsen und Öltanks natürlich haften, wenn die defekt sind. Das ist aber tatsächlich eher der Ausnahmefall. Das ist eine spezielle Regelung, die gefunden wurde, um diesem Problem zu begegnen. Das wird auch diskutiert. Aber jetzt ist, wenn man sich die Diskussion um KI anguckt und auch eben den Charakter, da komme ich auch wieder gut hin, was Hermann Zeschke gesagt hat. Es geht ja hier nicht um fehlerhafte Produkte, sondern es geht um autonome Entscheidungen. Ja? Also es ist relativ schwierig zu sagen, dass das, oder da tun sich die Juristen auch schwer mit, dass das fehlerhaft ist, was da passiert, weil das funktioniert ja. Nur das Ergebnis ist eben häufig, führt dann eben doch zu Schäden. Und es gibt noch andere Gründe, warum auch die Gefährdungshaftung ist natürlich als Ausnahmefall auch etwas, was nur ganz bestimmte Schäden abdeckt und die häufig gar nicht die KI, die typischen KI-Schäden sind eben auch Persönlichkeitsrechtsverletzungen oder eben auch finanzielle Schäden, und die werden in der Regel davon nicht kompensiert. Das heißt, das müsste man alles rechtlich machen, das ist dann rechtspolitisch auch immer ein relativ schwieriger Prozess, aber er würde eben, und das ist so unser Hauptkritikpunkt, eben auch in die falsche Richtung laufen, weil das wird natürlich immer schwieriger zu machen, und es würde auch immer das Recht hinterherhinken. Und deswegen ist eben die Idee, wie könnte eine nachhaltige Regulierung aussehen? Ja, das Europäische Parlament hat mal 2017 gesagt, da müssen wir KI einen Akteursstatus geben. Das ist natürlich auch, das würde eine weitreichende Veränderung Recht mit sich führen. Das ist auch relativ schwer zu realisieren, weil haftbar gemacht werden kann die KI nicht. Und unsere Idee ist eben zu sagen, es muss eine Regulierung geben, die einmal an den Risiken orientiert ist und diese Risiken auch spezifiziert. Das sieht man auch ein bisschen schon, wie die EU-Kommission in dem AI-Act das versucht zu tun. Und eben eine, die an das existierende rechtliche Rechtssystem anpasst oder sich anpasst. Und unsere Idee ist eben dabei, danach zu gucken, welche, wir nennen das soziodigitalen Institutionen, also wie KI mit der sozialen Praxis zusammenhängt und welche Risiken das produziert, und auch den Akteursstatus danach zu bestimmen. Und da haben wir eben so eine Typologisierung von Risiken, die wir gerne, die wir gerade ausarbeiten und verfeinern, über Mensch-Maschine-Interaktionen autonome Entscheidungen und Vernetzung als die drei Kategorien, die dann eben im Recht auch unterschiedlich behandeln.
Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Ja, und die Frage des Zusammenhangs von KI und sozialer Praxis ist ja auch für die Arbeit nicht ganz unwesentlich. Und wir werden zwar am Nachmittag eine Session oder den zweiten Teil der Session, da werden wir uns dann mit Mensch-Roboter-Kollaboration und der Einbettung von Robotern beschäftigen. Aber vielleicht an der Stelle nochmal die Frage an meinen Kollegen Norbert Huchler. Wie könnte denn eine gute Einbettung von KI in die soziale Praxis der Arbeit aussehen? Was sind denn da denkbare Vorgehensweisen oder Modelle?
Ja, jetzt würde ich natürlich auch wahnsinnig gerne über den vermeintlichen Blackbox-Charakter diskutieren und so weiter, den ich ablehne und sage, eigentlich müssen wir Erklärbarkeit herstellen und das ist die Technologie einhegen. Aber zu der eigentlichen Frage, wie man so eine nachhaltige Einbettung hinbekommen kann. Also auf jeden Fall. Wir haben auf der Plattform Lernende Systeme ein paar Kriterien entwickelt, die einen ersten Einstieg in das Thema bieten, aber diese Idee haben wir weiterentwickelt zu der Überlegung, man müsste viel stärker jetzt nochmal herausarbeiten, und das wurde im Chat auch genannt, die KI bietet die Möglichkeit, einen Blick zu eröffnen, sozusagen, was macht eigentlich das Besondere des Menschen aus? Das heißt, es fokussiert ja darauf, dass man mit dieser Technologie nochmal grundlegend überlegt, was sind die Potenziale menschlichen Handelns, Arbeitshandelns und so weiter, menschlicher Zugänge zur Wirklichkeit und was sind die technischen Potenziale. Und diese Schneidungen müssen wir neu diskutieren, aber ich denke, es wird diese Schneidung entlang von Potenzialen und Unterschieden wird uns sozusagen letztendlich dann zu dem idealen Einbettungsverhältnis bringen, dass wir sozusagen die Potenziale der Technologie nutzen, aber auch die Potenziale des Menschen weiterentwickeln und auch diese in den Vordergrund stellen. Und dann kommt der nächste Punkt dazu, das haben wir auch schon mal diskutiert, auch Koevolution zu ermöglichen, also die Technikentwicklung und die Weiterentwicklung des Menschen parallel zu fördern, vielleicht sogar in der Wechselbeziehung voranzubringen. Und ich denke, wir müssen uns über diese quasi Neuzuschneidung von Kompetenzen, Zuständigkeitsbereichen und so weiter Gedanken machen. Und ich bin aber weiterhin dann der Meinung, dass dadurch höchstens, also dass die Handlungsträgerschaft und die Verantwortung letztendlich doch immer beim Menschen bleiben wird und dass die Technik dann ein komplexes Werkzeug bleiben wird.
Ja, vielen Dank. Jetzt würde ich gerne noch auf die Frage der Geschichte der Technikentwicklung eingehen, Herr Hirschkreinsen. Und Geschichte bietet ja auch immer die Chance, was zu lernen. Was denken Sie denn, was lässt sich denn aus der Geschichte der bisherigen KI-Entwicklung oder generell der Technikentwicklung für den heutigen Umgang mit KI in der Gesellschaft lernen?
Ja, vielleicht besser, was können wir aus anderen Technologieentwicklungen für KI lernen? Wie können wir vor allen Dingen auch sozusagen bestimmte Erfahrungen im Hinblick auf die Analyse und dann auch die Gestaltung der künstlichen Intelligenz
vielleicht du noch eine machen? Diskussionsrunde machen?
In aller Vorsicht jetzt mal drei Punkte. Zum einen komme ich nochmal zurück auf den Begriff der Verheißung und Technikutopie. Man kann das jetzt in einer eher analytischen, erklärenden Perspektive etwas
so, diese KI-Entschleunigung diskutieren.
Ausgehen, dass eben Technologieentwicklung, insbesondere auch die KI-Entwicklung seit immer wieder von Technologieversprechungen
gewissermaßen
geprägt war. Technologieversprechungen, die von hochinteressierten und strategisch handelnden Akteuren, also zumeist eben die KI-Community, Kollaboration mit bestimmten Firmen formuliert und vorangetragen worden sind und damit gewissermaßen dann weitere Akteure interessiert worden sind und sich bestimmte Innovationsmuster, Innovationskonstellationen historisch herausgebildet haben und damit auch die Innovationsstrukturen, die gesellschaftlichen Innovationsstrukturen doch sehr stark geprägt haben. Also ich denke, in die Richtung muss man denken und fragen, jetzt in der soziologischen Perspektive durchaus auch, was verändert sich innerhalb eines Innovationssystems durch KI und wie können wir das kategorial fassen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, komme ich nochmal auch zurück auf den Aspekt, den ich vorhin schon angeführt habe. Wir dürfen nicht nur die Innovationsprozesse sehen, die Invention und die Innovation, sondern wir müssen, um zu einer Einschätzung insbesondere auch zu einer Einschätzung von KI zu kommen, auch die Teilprozesse der sogenannten Diffusion und dann der späteren Implementation und Nutzung und Anwendung gewissermaßen sehen. Und wenn ich da auf die aktuelle Debatte jetzt Bezug nehme, so ist der IT-Verband Bitkom vor einigen Jahren noch mit weitreichenden Prognosen über die Nutzbarkeit und Implementationsperspektive der KI-basierten Technologien in die Diskussion gegangen. Und wenn ich die neuesten Daten von Bitkom auch richtig lese und sehe, dann sprechen die davon, dass maximal momentan etwa 5% aller Betriebe KI-Anwendungen in irgendeiner Form, ohne das zu spezifizieren, anwenden. Also ich denke, da liegt schon mal ein Gap zwischen Innovation einerseits und der Frage der Diffusion und Implementation und Anwendung andererseits. Und das führt mich dann zum dritten Punkt, den man auf jeden Fall mit diskutieren muss. Zeit. Also mir scheint so manchmal in der Gegenwart
über die
innovationspolitischen, aber auch ja, technologischen
Debatte
eine sehr geradlinige
Perspektive
vorzuherrschen. Also wir sind so, dass in einer Phase, wo sich die Technologie problemlos gewissermaßen widerspruchsfrei ständig weiterentwickelt.
Ich sage, dass das nicht die letzte Veranstaltung von uns sein wird.
Von der Innovation hin eben zur Anwendung und den sozialen Folgen und den Veränderungen. Und ich glaube, da wird häufig eben der alte Schumpeter gewissermaßen total überinterpretiert, indem man eben von den disruptiven Veränderungen und der strukturverändernden Innovation ausgeht, ohne zu übersehen, dass so eine Innovation natürlich immer mit Brüchen und Widersprüchen, da komme ich nochmal auf die Argumente zurück, behaftet ist. Und wir müssen auch sehen, dass gewissermaßen reale Prozesse der Innovation und Anwendung dann doch sehr differenziert und auch sehr segmentiert, das wäre so eine Perspektive, die ich hier reinbringen möchte, im Hinblick auf Segmentationstendenzen verlaufen. Also so ein bisschen angedeutet, was man vielleicht für die aktuelle Situation lernen kann.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich denke, ja, wir konnten das einlösen, was wir in der Vorstellung der Session versprochen haben. Also einen breiten Überblick erstmal über zentrale gesellschaftliche Fragestellungen. Und man sieht, man kommt sofort in ganz ja, komplexe, schwierige, schwer zu beantworten, aber deswegen auch vielleicht besonders herausfordernde und anspruchsvolle Fragen, die wir in diesem Projekt auch alle aufgreifen. Und im Chat ist noch die Frage aufgetaucht, wem nutzt KI, wem schadet KI, also die Verbindung zu sozialer Ungleichheit, zu Machtstrukturen und werden die negativen Folgen von KI womöglich externalisiert? Und das ist tatsächlich auch genau ein Schwerpunkt unseres Projekts. Das werden wir natürlich auch behandeln in verschiedensten Expertisen. Das wird auch nicht die letzte Veranstaltung des Projekts Chimege gewesen sein. Wir sind ja erst am Anfang sozusagen im ersten Drittel der Projektlaufzeit und ich möchte mich ganz herzlich bei den Expertinnen und Experten bedanken, dass sie sich Zeit genommen haben, heute mit uns das zu diskutieren und natürlich auch an das Publikum. Es geht um 13 Uhr weiter mit dem Projekt Empress, mit Mensch-Roboter-Kollaboration, mit spannenden, stärker praxisbezogenen Fragestellungen und ich würde mich freuen, wenn wir uns um 13 Uhr wiedersehen und bedanke mich nochmal herzlich für Ihr Interesse. Schönen Tag noch.